Wir kommen heute 1. Mose 21, Vers 8 bis 21. Wir haben letztes Mal von der Geburt Isaaks gehört, in dem Bericht über das Leben Abrahams, und machen nun einfach dort weiter und sind mitten in den aktuellsten Fragen der Weltgeschichte. Und das Kind Isaak wuchs heran und wurde entwöhnt. Und Abraham machte ein großes Mahl am Tage, da Isaak entwöhnt wurde. Und Sarah sah den Sohn Hagars, der Ägypterin, den sie Abraham geboren hatte, wie er Mutwillen trieb. Da sprach sie zu Abraham: Treibe diese Macht aus mit ihrem Sohn, denn der Sohn dieser Macht soll nicht erben mit meinem Sohn Isaak. Das Wort missfiel Abraham sehr um seines Sohnes willen, also um des Ismael willen, der doch auch sein Sohn war. Aber Gott sprach zu ihm: Lass es dir nicht missfallen wegen des Knaben und der Magd. Alles, was dir Sarah gesagt hat, dem gehorche, denn nur nach Isaak soll dein Geschlecht benannt werden. Aber auch den Sohn der Magd will ich zu einem Volk machen, weil er dein Sohn ist. Da stand Abraham früh am Morgen auf und nahm Brot und einen Schlauch mit Wasser und legte es Hagar auf ihre Schulter, dazu den Knaben, und schickte sie fort. Da zog Hagar hin und irrte in der Wüste umher bei Beersheba. Ich möchte ein Wort der Erklärung dazu sagen. Es ist nicht so, dass Abraham sie einfach in die Wüste geschickt hat. Ich sehe in diesem Schritt der Hagar eine Frau, die keinen Glauben hat. Sie hätte ja auch in eine Stadt gehen können, aber das will sie nicht. Jetzt will sie einfach sagen, das Leben lohnt doch nimmer, dann stecke ich auf. Und deshalb läuft sie in die Wüste und tut gar nichts. Glaubenslosigkeit der Hagar. Als nun das Wasser in dem Schlauch ausgegangen war, warf sie den Knaben unter einen Strauch und ging hin und setzte sich gegenüber von Ferne einen Bogenschuss weit, denn sie sprach: Ich kann nicht ansehen des Knaben sterben. Und sie setzte sich gegenüber und erhob ihre Stimme und weinte. Da erhörte Gott die Stimme des Kindes. Das Kind hat auch nur geweint. Und der Engel Gottes rief Hagar vom Himmel her und sprach: Was ist dir, Hagar? Fürchte dich nicht, denn Gott hat gehört die Stimme des Kindes, das dort liegt. Steh auf, nimm den Knaben und führe ihn an deiner Hand, denn ich will ihn zum großen Volk machen. Und Gott tat ihr die Augen auf, dass sie einen Wasserbrunnen sah. Da ging sie hin und füllte den Schlauch mit Wasser und tränkte den Knaben. Und Gott war mit dem Knaben, der wuchs heran und wohnte in der Wüste und wurde ein guter Schütze. Und er wohnte in der Wüste Paran, und seine Mutter nahm ihm eine Frau aus Ägypten. Herr, schließ du uns dieses Wort auf. Amen. Ich habe hier ein Dia. Wenn Sie das ansehen gegen das Licht, dann müssen Sie sagen, diese Ausmaße sind klein, 2,4 auf 3,6 Zentimeter. Sie können kaum etwas erkennen. Die Farben sind schwach. Wenn Sie aber dieses Dia in einen Projektor schieben und eine genügend große Leinwand nehmen, dann gibt das plötzlich ein Bild mit ganz großen Konturen. Die Farben fangen an zu leuchten, und so geht mir's beim Bibellesen. Das, was wir eben gehört haben, ist ein kleines Bild. Was hier geschieht, ist ein Familienereignis. Wir haben ja hier drüber gepredigt, und für die, die nicht dabei sein konnten, noch einmal kurz zur Erinnerung: Abraham hat einen Weg gewählt, der damals gang und gäbe war, dass man eine zweite Frau nehmen konnte, sogar noch mit Einverständnis seiner Frau Sarah, damit er endlich Nachkommen bekomme. Und es geht in solchen Dingen ja immer, die Sitte sind bei allen Leuten in der Welt ausgezeichnet, nur merkwürdigerweise funktioniert das nie bei Menschen, die Gott gehören wollen. Und auch bei Abraham ging das schief, weil es kein Weg war, den Gott bestätigte. Und deshalb verlangt Gott, dass Abraham diesen alten Irrweg bereinigt. Ich möchte gleichsam sagen, das ist die kleine Projektion des Dias in ihr Leben hinein. Ich möchte das in Einfachheit und Kürze Ihnen so zu Beginn sagen. Wenn Sie in Ihrem Leben Dinge haben, die Sie gemacht haben, bloß weil sie in unserer Welt eben üblich sind, wo Sie nichts dabei gedacht haben, und Sie wissen, dass Gott Nein dazu sagt, bringen Sie sie rasch in Ordnung, bringen Sie sie heute noch in Ordnung. Abraham muss, so weh es ihm tut, er zerbricht schier daran, eine Trennung vollziehen, denn Ismael und Isaak schlagen sich tot. Und das sind die Auswirkungen von alten Irrwegen, die wir ohne Gott gegangen sind. Und es ist in unserem Leben so, dass wenn wir diese ungelösten Dinge aufschieben und sagen, das wird sich klären, es wird sich nichts klären, mit verstärkter Wucht kommen diese Probleme ein paar Jahre später wieder, wenn sie heute nicht einen reinen Tisch machen. So ist es, wenn Sie dieses Bild, diesen biblischen Text auf Ihr Leben projizieren. Das wäre eine biblische Aussage für eine ganze Predigt. Ich möchte heute etwas anderes tun. Ich will dieses kleine Geschehen auf eine große Leinwand projizieren. Ich habe zwei Leinwände heute. Einmal möchte ich dieses Geschehen hier projizieren auf die kriegerische Auseinandersetzung in Nahost. Und zum anderen will ich es noch projizieren auf unser Leben in einer gottfernen Welt, wie wir als Christen in einer gottfernen Welt leben müssen. Das hier hat ganz große Konturen, nicht bloß in Ihrem Privatleben, ist auch wichtig, sondern in diesen großen weltgeschichtlichen Verwicklungen hat das bis heute seine Bedeutung. Denn der Ismael, der geboren wurde, ist der Stammvater der arabischen Völker. Streng genommen, nach den biblischen Stammestafeln, die interessant zu studieren sind, ist Ismael der Vater der Beduinen. Aber es war Mohammeds Tat in der Geschichte, dass er die Ismaeliten nahm, mit arabischem Kulturgefühl drängte und daraus ein arabisches Nationalgefühl machte in Völkern, die gar keine Araber waren. Wenn Sie heute ansehen, wer sich in der Welt als Araber bezeichnet, das sind stammesgeschichtlich überhaupt keine Araber. Was diese Völker des Nahen Ostens eint, ist die Kultur des Islam und das arabische Nationalgefühl. Man kann so sagen, die Völker des Nahen Ostens wurden arabisiert. Und heute bezeichnen sie sich tatsächlich als Erben Ismaels. Und deshalb ist es richtig und durchaus möglich, dass wir diese Geschichte im Blick auf die arabischen Völker betrachten. Esau hat später eine Tochter Ismaels geheiratet. Wieder kommt diese Berührung dorthin der arabischen Völker. Und dann lesen wir in unserem Abschnitt, dass Gott einen Plan mit diesen arabischen Völkern hat. Ich will dich zum großen Volk machen, wie das Volk Israel. Und das hat Gott schon vor der Geburt des Ismael dem Abraham sagen lassen, ich will seine Nachkommen so mehren, dass sie von der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Wenn Sie heute in Israel leben, dann wissen Sie, und dorthin kommen und eine Reise machen, dann hören Sie, dass die Israelis 4 Stunden in der Woche in ihrer Bibel lesen in der Schule. Und es gibt keinen israelischen Soldaten, der nicht weiß, was Gott über den Arabern beschlossen hat. Das Wesen der Araber ist in der Bibel genau beschrieben. Das heißt, 1. Mose 16, er wird, Luther übersetzt, ein wilder Mensch sein. Ganz wörtlich, er wird ein Wildesel sein, wie ein wildes Pferd. Heute heißt es im Abschnitt, er ward ein Bogenschütze, der durch die Wüste streift. Das Unstete eines Menschen, der naturverbunden aufwächst und die Sesshaftigkeit der Städter verachtet. Und dann steht ein ganz wichtiges Wort. Seine Hand wird wieder jedermann und jedermanns Hand wieder ihn sein. Und er wird wohnen all seinen Brüdern zum Trotz. Ein Wort Gottes über Ismael. Ein arabischer Dichter sagt, es ist das Wesen unseres Volkes, des arabischen Volkes. dass wir mit jedem, wo wir nur können, einen Streit anfangen. Und wenn wir niemand haben, den wir angreifen können, dann werden wir noch mit unserem Bruder zanken. Seine Hand wird wieder jedermann sein. Arabische Geschichte ist zum Erschüttern gezeichnet von diesen unendlichen Fäden hinein bis in die Stammeskriege ihres Volkes. Die Not der arabischen Völker ist, dass sie keine Einheit finden. Und jedermanns Hand wird wieder ihnen sein. Sie können Sympathie für die Araber haben, beim nächsten Ölboykott vergeht es ihnen. Sie können Sympathie für die Araber haben, dann kommt bestimmten Attentaten Olympia, dass sie das nicht aushalten und die Sympathie vergeht. Jedermanns Hand wird wieder ihnen sein. Eine biblische Aussage über die Araber. Ich muss Ihnen das einfach mal ausholen, darstellen, damit Sie merken, warum das wichtig ist für uns Christen, dass wir das wissen. Bei der Beerdigung Abrahams stehen Isaac und Ismael an der Höhle Machpelah und legen ihren gemeinsamen Vater ins Grab. Und erst seit dem Jahr 1967 ist es wieder möglich, dass die Kinder Ismaels und die Kinder Isaacs am Grabe der Höhle Machpelah stehen, wie wir es auf unserer Reise gesehen haben. Sie stehen nebeneinander nur deshalb, weil draußen vor dem Eingang zur Moschee ein paar schwer bewaffnete Soldaten stehen. Aber das Geschick Israels und Ismaels ist ganz eng zusammengebunden. Sie sind Brüder, weil sie den gleichen Vater haben. Und sie sind Brüder, weil sie beide unter der Verheißung Gottes stehen. Trotzdem ist die Kluft zwischen Arabern und Juden unheimlich alt. Die Araber bestreiten es und sagen, wir haben die Israelis immer geschätzt. Wir haben sie unverdient hochkommen lassen. Das stimmt nicht. Schon Mohammed begann 624 mit den härtesten Austreibungen, ja mit Massenhinrichtungen von 700 Männern, mit Deportationen und Sklavenverkäufen großer Mengen jüdischer Frauen und Kinder aus Medina. Und trotzdem hat Gott für die Juden verfügt, für sein Volk, ein Wort, das sich nur auf die Araber bezieht: Hütet euch ja davor, sie zu bekriegen. 5. Mose 2, Vers 4. Wie wenn das Alte Testament kriegslüstern wäre. Wie wenn Gott Kriege wollte. Das Goldchen, so sagen die Israelis, liebkosend von Frau Ministerpräsident Golda Meir, die hat einmal im Wissen um diese biblischen Aussagen gesagt, nicht das, das könnten wir, so rum, das könnten wir den Arabern noch verzeihen, dass sie unsere Söhne töten. Aber wir können ihnen nicht verzeihen, dass sie uns zwingen, ihre Söhne zu töten. Sie wissen darum, dass sie von Gott her dieses Töten nicht tun dürfen, weil Ismael unter der Verheißung Gottes steht. Und die ganze Bibel, das ganze Alte Testament ist voll davon, dass das Verhältnis der Fremdlinge in Israel geregelt ist. Er wird wohnen all seinen Brüdern zum Trotz gegenüber, mitten in Israel. Die Araber haben ihre Heimstatt bis heute, mitten unter dem Volk Israel. Und es war verfügt den Vätern, der Fremdling soll gelten wie der Einheimische. Und Staat Israel hat sofort den Arabern in Israel die volle israelitische Staatsbürgerschaft gegeben. Weil er weiß, das ist Gottes Gesetz. Juden und Araber müssen eins werden vor Gott, weil eine göttliche Berufung über uns steht. Wie ich über all den Dingen gearbeitet habe, ist eine Fülle, wenn Sie mal nur ein Bibellexikon aufschlagen und der Araber nachlesen. Da las ich auf der Rückseite, es waren Pressemitteilungen des Evangelischen Pressverbandes, da stand gerade auf dem Zettel, auf dem ich mein Konzept schrieb, die EKID bereite ein Wort zum Nahostkrieg vor. Nun, ich weiß nicht, was die EKID hier sagen wird zum Nahostkrieg. Ich habe immer Angst, wenn wir Christen zu den Problemen der Welt reden, dann sagen wir, wie so eine alte, uralte, lahme Greisin auf die Straße hinunterruft, wenn zwei Kinder sich bekriegen, streitet nicht. Ein Wort, das nicht wirkt, was jeder sagt, wenn wir zum Nahostkrieg reden, als Kirche, als EKID, als Christen, dann können wir doch diesen Völkern des Nahen Ostens etwas sagen, Bibelleser wissen mehr. Und sagen, wir wissen etwas von eurer Geschichte und von eurer Verheißung. Die Großmächte werden doch davon nichts wissen. Die Großmächte tragen doch ihren Konflikt in diesen Nahen Osten ein, während die Völker Arabiens und Israels mehr wissen von der göttlichen Verheißung. Und wenn Sie jetzt in Ihrer Bibel lesen, dann lesen Sie furchtbare Dinge von den kriegerischen Auseinandersetzungen Israels mit den Arabern. Hesekiel 35, Jesaja 21 und viele andere Stellen der Bibel. All die Prophetenworte, die mir selber eigentlich bis zu der vergangenen Woche fremd waren. Und dann lesen Sie, dass Gott nach diesen kriegerischen Verwicklungen sein Werk mit diesen Völkern zu Ende bringt. Ägypten ist mein Volk. Das ist ein Ehrentitel, das sonst nur Israel zugelegt bekommt. Mein Volk. Assyrien, meiner Hände Werk. Israel, mein Erbe. Und es wird dort, Israel selbst tritt mit Ägypten und Assyrien, ein Segen sein mitten auf Erden. Das müssen wir heute sagen in der weltpolitischen Verwicklung, und damit können wir einen Beitrag leisten zur Entkrampfung der kriegerischen Verwicklung. Der Herr wird die Ägypter plagen und heilen, und sie werden sich bekehren zum Herrn. Er wird sich erbitten lassen und sie heilen. Zu der Zeit wird Israel der Dritte sein mit den Ägyptern und Assyrern, ein Segen mitten auf Erden. Es geht nie darum, wie heute oft gesprochen wird, dass Mohammedaner, Christen und Juden eine Ökumene bilden. Der große Orientforscher Dr. Lepsius sagte schon um 1900, der Islam ist nur ein Reformjudentum, ist gar keine Religion. Frappierend ähnlich dem Judentum. Und er hat seinen Platz, der Islam, im vorderen Orient nur so lange, bis das Volk Israel wiederkehrt. Als Dr. Lepsius das 1900 sagte, hat kein Mensch geahnt, außer ein paar Zionisten, dass Israel wieder an dieses Land der Väter um der Verheißung Gottes Willen zurückkehren wird. Und nur wenn wir in diesen Weiten biblischer Prophetie denken, verstehen wir das heutige Geschehen. Gott wird sich auch den Arabern offenbaren und Gott wird sein Volk sammeln. Ein großer Kenner dieser Vorgänge, Petrus Huygens, sagt, nichts ist so verheißungsvoll auf die Länge der Geschichte wie die Mission unter Mohammedanern und unter Juden. Und Sie wissen genau, dass das die Missionsvölker sind, und denen wir heute praktisch kaum Erfolg haben. Das ist die Projektion unseres Bibeltextes, war die erste Projektion auf die große weltpolitische Leinwand, wenn Gott sagt zu Ismael, zur Mutter des Ismael, fürchte dich nicht, denn ich habe die Stimme des Kindes erhört. Gott hat die Stimme Ismaels erhört. Und deshalb geht die Geschichte anders, als die Großmächte planen. Aber noch eine zweite Leinwand, auf die ich projizieren will, auch wenn es ein bisschen länger heute wird. Ich meine, wir müssen das einfach sagen. Es ist nur andeutungsweise für Sie zum Weiterarbeiten. Dieser Abschnitt hat noch eine ganz wichtige Bedeutung und große Konturen wirft er, wenn wir daran denken, dass wir als Christen in einer gottlosen Welt leben, in einer nichtchristlichen Welt. Und da möchte ich drei Punkte noch dazu sagen und anreißen. Wir lesen aus dieser Ismael-Geschichte, dass Menschen ohne Gott verschmachten müssen. Sie werden sagen, wie war denn sowas möglich, dass Gott sowas Hartes verlangt, dass diese Hagar ausgetrieben wird. Wenn es um die Bereinigung ihres Lebens geht, dann darf man nicht sentimental werden. Und Sie wissen, wenn Sie selber in der Seelsorge sind, dass es dann oft ganz harte Schritte zu tun gibt, bis man Dinge in seinem Leben aufarbeitet. Und Gott hat schließlich das Problem der Hagar auch noch gelöst. Aber ihr Leben muss bereinigt werden. Und was so schwer ist für diese Hagar und für den Ismael, in dem Augenblick, wo sie aus der Nähe Abrahams hinaustreten in die Welt, sind sie Leute, die, so schildert es die Bibel, die verschmachten. Und ich wollte dieses Bild jetzt einfach nur noch mal ganz kurz vor Ihnen zeichnen, wie dieses Kind unter diesem Busch liegt in der glutheißen Sonne und kein Wasser ist mehr da und schreit. Da gibt es bei uns Leute, die sagen, ob man missionieren soll. Die Völker haben doch ihre Religion. Und die Bibel sagt, ein Ismael hat den Sinn in seinem Leben verloren. Und eine Hagar weiß nimmer, wo sie weiterleben soll. Und wenn Sie es aus dem Mund Jesu dann nochmal hören, er sah die Menschen verschmachtet und zerstreut wie Schafe ohne Hirten. Er sah die geschäftstüchtigen Finanzleute, wie sie Durst haben und nichts kriegen und Hunger haben und nicht mehr erfüllt werden. Die liebeshungrigen Mädchen, die abgearbeiteten Arbeiter. Man kann so leicht sich selbst betrügen und sagen, ich habe einen Sinn in meinem Leben. Und da liegt so ein Kind unterm Busch. Das Einzige, was das Leben dieses Ismael noch sinnvoll macht, ist, wenn Gott, der Herr, hineinredet und Antwort gibt. Und wenn wir meinen, wir könnten die Nöte der Menschen und dieses Schreien heute erfüllen, indem wir nur Brot geben, das ist ein Irrtum. Weil die Welt dran kaputt geht in den Gütern, die sie hat, weil sie Gott verloren hat und keinen Sinn und keine Hoffnung mehr hat. Das Wasser im Schlauch ist aus. Die ganzen Sehnsüchte werden nicht mehr gestillt. Können Sie das aushalten, dass neben Ihnen Menschen leben, die diese große Sehnsucht haben und nur das Wort Gottes kann Ihnen die Augen öffnen, damit Sie die Menschen um sich her verstehen. Das treibt die Menschen um. Und das Zweite dann, Gott lässt keinen zugrunde gehen. Das betrifft unser Verhältnis zu den Menschen, die leben müssen, ohne dass sie Gott kennen und von ihm angenommen sind. Da heißt es nur, da hörte Gott, im Vers 17, da erhörte Gott die Stimme des Kindes. Das Kind hat nicht mal beten können. Es waren unqualifizierte Schreien. Gott erhört das. Es hat nur um sein Leben gebrüllt. Scheinbar hart ging Gott daran vorüber, dort wo Abraham ja diese Hagar und dieses Kind austreiben musste. Und ich möchte es hier nochmal sagen, dass Gott keinen Schreien dieser Welt einfach abschreibt, sondern er hört das. Die Mission war bei den Christen und in der Kirche überhaupt noch nie gut aufgehoben, weil Christen sich immer nur mit sich selber beschäftigen. Und weil das immer unser Problem ist, wie wir mit unserem Glauben zurechtkommen. Unser Gott ist der, der missioniert, der draußen ist bei den Menschen, der den Ismael sieht in seinem Schreien und in seinem Sehnen und der ihm nachgeht und der den Boten Gottes dorthin schickt und der dem Verschmachtenden entgegengeht, der einer Hagar zuruft, fürchte dich nicht, denn Gott hat die Stimme des Kindes erhört. Ich streite mich mit keinem über ein sogenanntes Moratorium mehr herum. Ob wir nicht die Mission stoppen sollten, ob wir nicht den Ländern zu einer Selbstfindung Zeit lassen sollten. Ich weiß, dass unser Gott durch die Welt geht und unser Gott Tausende von Boten hinausschicken wollte, die diese Stimme Gottes weitergeben, die dieses Trostwort Gottes weitersagen. Er lässt sich heute finden. Gott lässt keinen zugrunde gehen. Unser Gott sucht verzweifelte und verschmachtende Menschen. Wo heute Menschen offene Ohren haben und ihren Gott kennen, da merken sie, was er sagt. Und da sehen sie etwas von diesem Sehnen Gottes und von seiner Unruhe. Und da gehen Menschen hinaus in die Welt als seine Boten. Und noch ein letztes zu dieser zweiten Projektion. Christen in einer nichtchristlichen Welt. Eine war, Menschen verschmachten ohne Gott. Gott lässt keinen zugrunde gehen, Gott macht satt. Er macht satt. Die Hagar bekommt plötzlich die Augen aufgetan und sie sieht Wasser. Dort ist ein Brunnen und dann kann sie Wasser schöpfen und ihrem Kind geben. Und dann gehen sie weiter und dann können sie ihr Leben plötzlich bewältigen. Nicht bloß das, sie werden Werkzeuge Gottes. Der Herr war mit ihm. Wenn wir anderen Menschen dazu helfen dürfen, ihnen die Augen zu öffnen, dass sie merken, wie im Wort Gottes Quellen sind, wo man trinken kann und wo Antworten bereit liegen und wo sie Gott begegnen können, dann haben wir den größten Dienst getan in einer durstigen Welt, wo Menschen verschmachten, öffnet Gott die Augen, möchte, dass ihre Augen geöffnet werden für das, was er in der Schrift sagen lässt, dass sie selbst brennen, so wie Gott brennt und Verschmachteten nachlaufen, dass sie selbst einer sind, der an den Wasserquellen sitzt und dass sie ein erfülltes, reiches Leben haben, weil Gott ihre Nöte löst, weil Gott ihre Not heilt. Jesus Christus hat gerufen, wer Durst hat, der komme zu mir und trinke. Amen.